Wir haben gerade dieses Lied gesungen vorher mit diesem Text. Das fand ich echt der Hammer, dass Gott uns, der Schöpfer, aus dem Staub erhebt. Dass Gott, der Schöpfer, uns aus dem Staub erhebt. Das ist sein Ziel mit uns. Und das hat mich erinnert an meine Spaziergänge, die ich so da oben immer mache, auf dem Feld. Da war so ein Feld, das war furztrocken. Also da war wirklich, da waren so kleine Halme rausgekommen. Ich habe gedacht, oje, das wird ja nie was. Ne? Wie soll das wachsen, wenn es so trocken ist? Und dann laufe ich ein paar Wochen später, sieht man schon so hohe Halme. Und Wochen später laufe ich vorbei und sehe das Getreide so hoch stehen. Und das hat mich so angemacht, da war so eine Traktorfuhre, wo kein Getreide war. Ich bin da reingelaufen in dieses Feld, stand dann mitten in diesem Feld, umgeben von diesem Getreide und habe mich so gedacht, wow, umgeben von der Schöpfung Gottes, in diesem Wachstum Gottes, in dieser Kraft Gottes, in diesem Mitwachsen. Ich hätte am liebsten mitwachsen wollen. Ich stand da so mittendrin in diesem Reichtum Gottes. War total schön. Und ja, das hat mich auch so begeistert, weil dieser Gott, dieser Schöpfer Gott, der hat eine Idee von Leben. Und er ist ein Gott, der es liebt, zu schaffen, neu zu schaffen. Das ist so seine Wesensart, das ist ein Wesen von ihm, für einen Schöpfer, als Schöpfer unterwegs zu sein. Das soll dieses Herz symbolisieren. Er als Schöpfer, vielmehr dieses Herz symbolisiert seinen Herzschlag, seine Wesensart. Und er, der Schöpfer Gott, ist ein Teil von diesem Wesen. Er ist total detailverliebt. Er hat so einen Tatendrang, neu zu gestalten, neu zu schaffen. Er hatte diesen Tatendrang, dich zu schaffen, dich auszudenken, ganz genau wie du jetzt bist. Er hat es geliebt, sich über dich Gedanken zu machen. Er hat es geliebt, damals, als du noch gar nicht geboren wurdest, so festzulegen, wie du aussehen sollst. Und dann bist du geboren und dann hat er es geliebt, dir zuzuschauen, wie du heranwächst, wie du deine ersten Schritte machst, wie es dich wieder auf den Popo setzt oder wie du kreativ wurdest an der Tapete deiner Eltern oder sonst wo, ja, deine Gemälde da angemalt hast. Er liebt es, dich zu beobachten, mit dir zu leben, mit dir ins Leben zu gehen. Und er liebt es, bei dir zu sein. Das ist Gott. Er ist ein Schöpfergott, der neu gestalten will, der verändern will, der deine Umgebung gestaltet. Er ist verschwenderisch und überschüttet dich mit seiner Liebe. Er ist verschwenderisch in allem, was er tut, in deiner Versorgung. Meint, dir geht's doch gut. Du hast jeden Tag was zu essen. Das ist Gottes Absicht, dich zu versorgen. Am Anfang der Bibel lesen wir ja an der Schöpfungsgeschichte, wo Gott alles so geschaffen hat und dann sagt er, er sah, dass es gut war. Eine andere Übersetzung, er sah, dass es sehr gut war, was er gemacht hat. Er sah, dass es sehr gut war. Und egal in welcher Situation du gerade bist, egal was dich gerade beschäftigt, egal in welchen Umständen du geboren wurdest, er sah, dass es sehr gut war. Egal was dich gerade beschäftigt, vielleicht auch Ängste oder Leid oder Krankheiten, in erster Linie sah er dich in dem, dass es gut war. Er wollte dich hier in dieser Welt. In erster Linie ist es gut. Das heißt nicht, dass er alles gut heißt, was so geschieht in dieser Welt. Das heißt auch nicht, dass er alles gut heißt, was dir so passiert, wie es dir so geht, vielleicht gerade. Und wir haben viel Gutes, aber wir haben auch so ganz schön viel Dinge, an denen wir zu knabbern haben. Die uns beschäftigen, die uns irgendwie nicht loslassen und ja, auch so viel verkorkste Prägungen. Jeder bringt so seine Geschichte mit. Verkorkste Prägungen, die durch die Sünde auch in diese Welt gekommen sind. Eine Vergangenheit, die uns manchmal so anhaftet. Und das kann ja schon im Mutterleib losgehen. Und ich habe mir so gedacht, wie frustrierend das muss es doch für Gott sein, der sah, dass es gut war, der alles so wunderbar geschaffen hat, dieser Schöpfergott, und muss zuschauen, wie wir an uns selbst zweifeln. Muss zuschauen, wie wir in Krankheit manchmal schier verzweifeln und einfach dran zugrunde gehen. Muss zuschauen, wie wir uns gegenseitig vergleichen und vielleicht auch im Neid uns einander hochgehen und uns zerfleischen. Muss zuschauen, wie die Sünde uns eigentlich kaputt macht und wir eigentlich nicht in dem leben, was gut war, wie er es gedacht hat. Es gar nicht können, weil die Welt in diesem Schlamassel steckt, in diesem Fluch. Und wir mittendrin. Ich denke mal, ja, dass Gott es richtig, richtig schwierig findet. Und für mich ist das so eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Und ich glaube, das kommt bei Gott so richtig an. Und ich vermute mal, dass Gott es wirklich auch gar nicht mag. Dass er es total hasst. Er hasst es, diese Sünde. Das ist auch so eine Wesensart von ihm. Er ist richtig krass. Gott fühlt da mit uns. Er hasst Sünde. Er hasst es, dass wir so verunstaltet werden. Dass wir nicht klarkommen in dieser Welt mit unseren Dingen, mit uns selbst vielleicht auch manchmal nicht klarkommen. Er hasst es, dass das, was er sich gut ausgedacht hat, eben nicht ins Leben kommt. Er hasst diesen Neid. Er hasst dieses Vergleichen und diese zerstörten Beziehungen. Er hasst den Unfug, den wir manchmal machen, und er hasst es, uns bestrafen zu müssen. Er hasst es, zuschauen zu müssen, wie wir an uns selber zweifeln. Das hasst er. Er hasst diesen Zustand, aber er hasst nicht uns Menschen. Er hasst nicht dich. Sondern weil er dich liebt, hasst er diesen Zustand. Ja, Gott kann ziemlich zornig werden über diese mega Ungerechtigkeit und zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Ist auch eine Wesensart von ihm. Er kann zornig werden. Er kann richtig zornig sein über diese Dinge, die uns aus seiner Gegenwart treiben. Die uns trennen von ihm. Das ist kein Ego-Zorn. Da geht es nicht Gott um seine Selbstgerechtigkeit. Nein, sondern so ein Zorn, der in Liebe begründet ist. In Liebe und Zuneigung. Und Liebe kann manchmal so schmerzhaft sein. Vor allem, wenn sie nicht erwidert wird. So richtig schmerzhaft. Liebe tut weh. Und weil er in seiner Person, in seinem Wesen, Liebe ist. Absolut Liebe. Er kann nicht anders als zu lieben. Tut es ihm auch unendlich weh, dass wir nicht in dem leben und sind, wie er sich ausgedacht hat. Wie es doch gut ersonnen hat, gut ausgedacht hat. Und gab es nur einen Weg. Und er musste Gerechtigkeit wiederherstellen. Er musste diese Ungerechtigkeit aus dieser Welt schaffen. Und ihr kennt diesen Weg. Er hat all den Zorn, all das, was uns hätte treffen müssen, all diese Strafe, all diese Schuld, die aus unserer Schuld heraus entstanden ist und entsteht, hat er alles fokussiert, gebündelt, wie so ein Laserstrahl, auf eine Person gerichtet. Jesus Christus. Jesus hing da am Kreuz für deine und meine Schuld. Für diesen Fluch dieser Welt, den er aus dieser Welt geschafft hat, durch ihn sind wir frei, um wieder in Beziehung und in Verbindung mit ihm leben zu können. Es hätte uns treffen müssen, aber Jesus hat es auf sich genommen. Gleichzeitig wurde er erniedrigt, aber tiefer geht es ja gar nicht. Aber gleichzeitig hat er ihn erhöht. und zum König aller Könige erhoben. Und Satan in seine Schranken gewiesen. Ich lese einen Abschnitt aus Epheser 1, 21 bis 22. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Das ist Jesus Christus. Er wurde zum Regent, er wurde zum Herrscher über das Reich, über alles, was Rang und Namen hat, er steht da drüber. Das wurde aus ihm. Und wir wissen, Jesus kam in diese Welt und er hat das Wesen Gottes, seine Liebe in dieser Welt verkörpert und gelebt. Er war immer eins mit seinem Vater, verbunden mit ihm. Er hat nichts getan, was der Vater nicht wusste. Und ihr kennt das alles. Er war verbunden. Und so wuchs Jesus quasi aus dem Vaterherz Gottes heraus. Jesus sagt, wir haben den Vers heute schon gehört, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus ist der Weinstock. Er wuchs aus diesem Herzen Gottes, aus seinem Herzschlag, aus seiner Idee seiner Liebe heraus, um das in dieser Welt zu verkörpern. Das war es jetzt nicht so, dass er so dieser eigenmächtige große Baum werden sollte, der Gott verherrlicht. Nein, sein Ziel war, was ganz Neues zu schaffen, mal wieder was Neues. Ein neues Reich, ein Reich der Liebe Gottes auf dieser Erde. Und damit hat er sich absägen lassen. Durch den Tod am Kreuz hat er sich absägen lassen. Und wurde zu einem Wurzelstock in dieser Welt, fest verwurzelt mit dem Vater. Das hat er gemacht, um was ganz Neues entstehen lassen zu können. Ich lese uns nochmal diese Verse aus Epheser 1, diesmal noch zwei Verse dazu. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. So wurde das Reich Gottes, das Reich der Liebe Gottes auf die Erde gepflanzt, verwurzelt, verankert, festgemacht. Und die Gemeinde hat ihren Grundstoff bekommen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr seid die Reben. Wir als Gemeinde sind die Reben. Hineingepfropft in den Leib von Jesus Christus, in diesen Wurzelstock Jesus. Verbunden mit ihm sind wir seine Reben. Ist dir das bewusst, dass du eine Rebe bist? Also so ein Stück Holz mit ein paar Blättern dran? Als Christ ist das einfach so ein Stück Holz. Klingt nicht so besonders reizvoll. Und ja, so irgendwie so ein Stecken da zu sein. Ein Stück Holz. Ich denke manchmal, ist eigentlich nicht viel, nichts Besonderes. Und wenn man ihr kennt ja diese Flutlichtanlagen, wenn jetzt unser Verein da in Heidenheim da spielt. Ja, nachts und die Flutlichtanlage beleuchtet das ganze Stadion Und jetzt stellt man da eine kleine Kerze mitten rein. Und die brennt da. Aber hat das Licht irgendwas auszusetzen? Das ist ein kleines Lichtlein gegen diese Flutlichtanlage. Und manchmal denke ich so, nichts Besonderes. Im Flutlicht dieser Welt erscheinen wir manchmal so klein, so nichtssagend und so. Eben nichts Besonderes. Aber ist es nicht genau das, was wir gerne sein wollen, besonders? Wertvoll sein, beachtet werden, bedeutungsvoll sein. So, einfach erkannt werden, dem, wer wir sind. Das ist auch nichts Falsches. Das ist eigentlich genau Gottes Idee. Weil Gott sagt, du bist besonders für mich. Du bist jemand Besonderes. Das hat Gott in uns hineingelegt. Nur hat in dieser Welt funktioniert es irgendwie nicht mit dem Besonderssein. Und durch die Sünde ist auch da das ziemlich verzerrt. Sünde vertauscht einfach ein paar Buchstaben. Besonders, will man das S hinten mit ER austauschen, dann kommt da Besonderer raus. Und genau das macht die Sünde in unserem Leben. Um in dieser Welt besonders zu sein, müssen wir besonderer sein wie andere. Wir fangen an, uns zu vergleichen. Wir fangen an, uns über andere zu erheben oder kleiner zu sehen. Wir vergleichen. Und besonderer zu sein, ist ja mega anstrengend. Eben, weil wir uns ständig vergleichen müssen. Und dann sieht man, oh, der andere ist viel besser in dem oder dem, was, und wie ich, viel besser. Und da bin ich ja viel besser. Und es ist total anstrengend. Aber was gibt mir wirklich Bedeutung? Ist es das wirklich? Was macht meinen Wert aus? Ist es das, was andere über mich sagen oder was ich tue oder wie ich aussehe, wie viele Follower ich und Likes ich habe? Gibt das mir Bedeutung? Nein. Ich glaube, wir merken das alle, dass es eigentlich für den Ofen ist. Dass es kraftraubend ist, lehrend und so auszehrend. Gott will dir Bedeutung geben. Er will aus deiner Situation, aus deinem Leben, aus so einem Stecken, will er eine Rebe machen, eingepfropft in seinen Leib. Wo sein Leben zur Geltung kommt, wo sein Leben durch dich zur Auswirkung kommt und neue Blätter, neues Leben in dich hineinkommt. Das ist sein Ziel. Wo seine Lebenskraft durch dich fließt, wo sein Herzschlag, sein liebendes Herz durch Jesus Christus in dich hineinpumpt und du spürst, wie er dein Leben erneuert und neu macht und verändert. Wie er dich aus dem Staub erhebt und in ein Leben bringt, zu einem Leben, das Früchte trägt. Er macht dich stark und fähig. Er will dich dahin bringen, dass du in dem lebst, wo er sagte, er sah, dass es gut war. Lass dich von dieser verkümmerten Welt, in der wir so drin stecken, rausholen. Hast du dich schon einpfropfen lassen? In Jesus? Einpfropfen ist ein richtig krasser Prozess. Also, ich habe gestern schon gesagt, meine Schwiegermutter, die hat so einen Baum im Garten, wo mehrere andere Apfelsorten quasi eingepfropft wurden. Da wird einfach ein Ast abgesägt. Haben wir das Bild noch vor Augen? So wie Jesus, da wird einfach was abgeschnitten. Und dann wird diese Rinde aufgeschnitten und da kommt auch richtig dann der Saft raus. Könnt ihr euch vorstellen, wie es da Jesus ging, wann es am Kreuz hing? Er hat sich auch aufschneiden lassen. Und dann werden in diese Wunden, in diese Stelle wird ein neuer Zweig eingesetzt und mit einem Band umbunden, einem Bastband, damit es neu, dass es verwachsen kann mit diesem Baum. Und dann bekommt der Ast, dieser Zweig, von diesem Baum, von dieser Wurzel des neuen Lebens, diesen Lebenssaft und kann neu gedeihen und neue Früchte bringen. Genau das hat Jesus für uns getan. Will Jesus für dich tun. Er hat dich hineingenommen in sein Leben. Und dann wachsen da Blätter und dann wachsen da Früchte. Wenn die Leute vorbeikommen, die wollen da am liebsten hineinbeißen. Habt ihr da mal so eine Traube schon gekostet? Lecker, Frank. Die gibt es bei ihm im Vorgarten, im Wintergarten. Die will man gerne sehen. Die will man mitnehmen und schmecken. Und dann wird dieses Flutlicht der Welt unscheinbar und kraftlos sein. Gegen das, was du ausstrahlen wirst, durch Jesus Christus, durch diese Kraft Gottes, die durch dich fließt, durch seine Liebe, die in dir ist, und alle Likes dieser Welt zusammengenommen werden, deine Bedeutung nicht mehr toppen können, die du in Jesus hast. Ich bin in Jeremia auch auf einen schönen Vers gestoßen. Wenn der Stamm heilig ist, ist auch der Zweig heilig. Ganz einfacher Vers. Wenn der Stamm heilig ist, ist auch der Zweig heilig. Was heißt heilig? Heilig heißt nichts anderes, als besonders zu sein. Abgesondert, besonders gemacht für Gott. Und weil du in Jesus Christus, der heilig ist, eingepfropft bist auch du heilig, bist auch du besonders. Besonders für Gott. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Als Christ hast du diese Verbindung und bist da eingepfropft. Und es ist die einzige Kraftquelle, die du jetzt noch hast. Wenn du versuchst, woanders was zu holen, in diese Welt wieder rauszuholen und zu schöpfen von dem, was du vorher vielleicht so genossen hast, ich weiß es nicht, deine Kraft herausgeholt hast, geht nicht mehr. Das wird dir keine Kraft mehr geben. Du hast eine neue Quelle. Du kannst noch versuchen, was zu tanken. Du wirst nur noch das bekommen, was wirklich wertvoll ist und auch genießen können, was Gott dir gibt. Leute, in der Welt gibt es für uns nichts mehr zu holen. Als Christen gibt es für uns hier nichts mehr zu holen. Nur noch bei Jesus. Und wenn man das nicht, wenn das aber geschieht und du merkst, wow, irgendwie fühle ich mich gerade ausgetrocknet und leer, wie so ein Stecken wieder, dann ist da irgendwas in dieser Verbindung passiert. Und mir ging es da so. Mir ging es mal gewaltig so. Ich habe mich ohnmächtig und ausgetrocknet gefühlt, kraftlos und ohne Antriebskraft. Ich kam mir vor wie so ein trockener Stecken. Und das ist ein blödes Gefühl. Ich habe da alles Mögliche gemacht. Ich habe doch die Bibel gelesen und ich habe das geglaubt, was da drin steht und so. Bin in den Gottesdienst gegangen, aber trotzdem war das alles. Warum? Und Gott hat mir da in dieser Zeit was aufgezeigt. Und es waren drei Dinge, die mein Leben so ausgetrocknet haben. Muss bei euch nicht so sein, es kann sein. Deswegen gebe ich es einfach weiter, was bei mir war. Bei mir war es mangelnder Glaube, mangelndes Vertrauen. Dann war es Stolz und dann war es dieses blöde Vergleichen. Das waren diese drei Dinge, die Verbindung zu Gott, zu dem Weinstock, zu Jesus Christus gestört haben. Das musste ich erkennen. Ich habe mich von Gott quasi getrennt. Ich habe mich auf andere Dinge eingelassen. Und ich konnte irgendwie das nicht mehr sehen. Mir sind andere Dinge wichtiger geworden. Vor allem dieses Thema Vertrauen. Eine stolze Haltung kommt verbietet uns oder verhindert diesen Fluss. Das ist wie ein Knoten in der Leitung. Wie wenn man einen Gartenschlauch abklemmt, so umknickt. In Römer 11 steht ein Vers, zwei Verse, Römer 11, 17 bis 18. Das ist ein anderer Vergleich, aber ähnlich mit dem Weinstock. Doch einige der Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, damit sind wir Christen gemeint, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch seid nicht stolz darauf, dass du an der Stelle herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Stolz verhindert, dass wir in Abhängigkeit von Jesus leben. Und wir brauchen uns auf unsere geistliche Entwicklung, auf unsere geistlichen Erkenntnisse und was weiß ich, was wir alles wissen über Gott, nichts einbilden. Überhaupt nicht. Ich habe das leider. Ich habe mir was darauf eingebildet. So bin ich stolz geworden und habe über andere gerichtet. Ich kam dann, als ich damals in Heidenheim ankam, in einen Hauskreis, wo zig verschiedene Richtungen von Gemeindeleuten da waren. Da war der Baptist da war der Charismatiker da, war der aus der evangelischen Landeskirche da, da waren Brüdler, Gemeindler da, da war ich da. Lauter verschiedene Leute und ich musste erkennen, wow, die haben alle Jesus. Und ich habe vorher gesagt, nur ich weiß, was richtig ist, wie man richtig glaubt. So leid's. Ja, so bin ich auch. Und da bin ich nicht stolz drauf. Aber Gott hat mich da gebrieft. Das müssen wir realisieren, dass wir nur ein Zweig sind, nicht mehr. Vergleichen ist Gift für uns Menschen in der Gemeinde. Vergleichen ist für uns alle Menschen ein Gift. Wir kommen da in so ein doofes Ranking und fangen an, automatisch irgendwie besonderer sein zu wollen. Oder verfallen in Minderwertigkeit und sehen uns immer als schlechter wie andere. Dieses Vergleichen macht uns richtig kaputt. Wir beurteilen die anderen aus unserer Minderwertigkeit heraus und sehen nicht mehr die andere Person mit so, wie Gott sie geschaffen hat. Vergleichen ist richtig doof und zerstört uns. Und ich wünsche mir, dass wir, ich erlebe das ja immer noch bei mir und ich erlebe es auch hier. Das ist eine ganz fiese Sache, wo der Satan gebraucht. Lasst uns das hinausfegen. Dieses Vergleichen. Lass uns mit dem nichts mehr zu tun zu haben. Du bist wer Besonderes. Egal, was andere sagen, du bist von Gott besonders gemacht. Nun merken wir in diesem Vergleichen auch nicht, dass wir uns auf unsere eigenen Möglichkeiten nur noch beschränken und damit eigentlich die Kraft Gottes verloren geht. Und dann macht Gott was mit mir. Er hat mich von diesem, also mit uns, denke ich, er hat Saulus, wie Saulus, vom hohen Ross runtergeholt. Und das macht er auch mit uns alle immer wieder. Er brieft uns. Das war bei mir der Burnout damals, vor 8 Jahren. Und er muss es auch immer wieder mich daran erinnern. Ja, das zerstört diese Verbindung, solche Dinge. Und an diesem Tiefpunkt angelangt, wollte ich erfahren, was ist es eigentlich, was Kraft gibt? Wie bleibe ich in dieser Verbindung mit Jesus? Wie geschieht es, dass ich in dieser Kraftquelle bleibe? Und eine Sache, die er mir war ganz besonders, die er mir gezeigt hat, das war das Thema Vertrauen. Markus, fang an, mir zu vertrauen. Geh Schritte des Glaubens mit mir. Und in Psalm 9, Vers 11 steht, hat David geschrieben, wer Gott immer mehr kennenlernt, wird ihm immer mehr vertrauen. Der kann ihm immer mehr vertrauen. Das heißt, der Weg, um in dieser Verbindung zu bleiben, ist ein ständiges Kennenlernen von Jesus. Ein ständiges Gott suchen in deinem Leben. Ein ständiges Wissen, ich bin ein Zweig, Jesus ist die Quelle und ich suche ihn. In allen meinen Lebenssituationen, in allen meinen Dingen, wo ich drin stecke. Ich suche Jesus. Ich will ihn kennenlernen, wie er ist, wie er liebt, wie er mich umgarnt, wie er mir ja, Freude geben kann. Ich suche alles in ihm. So lerne ich Jesus kennen. Und dann darf dieses Vertrauen wachsen. So hat David es erlebt. Da geht es nicht um richtig machen und perfekt sein und keine Fehler mehr machen, nein, sondern einfach um anzukommen bei Gott und geliebt zu sein, mit ihm durch dick und dünn zu gehen und mit ihm Erfahrungen zu machen, mit ihm auf den Popo sich zu setzen, einfach mal hinzufallen wieder und wieder aber aufgerichtet zu werden. Miteinander reden, miteinander auf ihn hören, auf in Beziehung mit ihm zu sein. Willst du erfahren, was ihn beschäftigt? Willst du erfahren, was Jesus beschäftigt? Oder geht es dir nur darum, dass er dir eine heile Welt schafft? In meiner Unperfektheit und verkorksten Prägung darf ich zu ihm kommen und darf bei ihm mal so richtig echt sein, weil er mich liebt, weil er mich als was Besonderes sieht, weil er über all diesen Müll hinwegschaut und sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und in diesem Echtsein, in dieser Verbindung entsteht eine Vertrautheit, die immer tiefer wird, die immer fester wird. Und die Knoten lösen sich. Du weißt, was Jesus will und Jesus weiß, was du willst. Ihr seid eine Einheit, eine Verbindung, die voller Power wird, weil Jesu Power durchlaufen darf. Und du wirst neu erblühen. In dieser Vertrautheit wirst du neu erblühen, neue Kraft erfahren. Und die pulsierende Lebenskraft Gottes wird bis in die Spitze, in die oberste Spitze deines Lebens hineinkommen. Wir hatten letzte Woche schon diesen Vers gehört aus Jeremia. Ich möchte zwei Verse da auch nochmal lesen. Weil ich den Hammer finde und total passend für hier. Jeremia 17, 7 bis 8. Der Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mensch ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Der ihm vollkommen vertraut, sich auf ihn einlassen. erfordert Mut. Aber es wird belohnt. Und je tiefer deine Beziehung, Vertrautheit zu Jesus wird, desto mehr wird Jesus in dir abfärben. So wird der Weinstock in dir lebendig. So wird die Kraft Gottes, das Wesen Gottes in dir zu einem pulsierenden Leben. So wird die Gemeinde, wie sie als Gesamtheit hier dasteht, zu einer fruchtbringenden und lebendigen Gemeinschaft, wo Jesus Christus verkörpert wird und seine Herrlichkeit auf Erden sichtbar wird. Lasst uns mit ihm wachsen. Lasst uns mit ihm in dieser Welt wachsen. Jesus liebt es, zu wachsen. Er liebt schöpferische Tätigkeit. Und er will Wachstum. Lasst uns mit ihm wachsen und größer werden, zu ihm hin. Er wächst unaufhaltsam. Bist du dabei? Amen.